Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Rekordhitze im April, kaum Niederschläge im Herbst, Winter und Frühjahr. Spanien gehört zu den Ländern, die in Europa aktuell am meisten unter der Klimakrise zu leiden haben. In Katalonien, im Nordosten des Landes, dauert die aktuelle Dürreperiode jetzt schon 36 Monate an. Um die Wasserreservoirs wieder auf Normalmaß zu füllen, müsste es einen Monat lang ununterbrochen regnen. Das ist bislang aber nicht passiert. Was macht das mit einem Land, wenn es langsam austrocknet? Wie gehen Menschen mit der zunehmend knappen Ressource Wasser um? Julia Macher hat per Fahrrad und zu Fuß entlang des Flusses Ter nach Antworten gesucht. Von der Quelle bis zur Mündung.
Auf einmal ist es da, das Wasser. Ein Halbkreis aus graubeigem Gestein. In seiner Mitte tritt es aus der Erde. Eiskaltes Wasser. Eine Art Pfütze, die erst zum Bächlein, dann zum Bach wird. Gut anderthalb Stunden dauert die Wanderung über Geröll durch kleine Nadelwäldchen vom Parkplatz der Skistation Weiter aus. Und hier also, 2480 Meter über dem Meeresspiegel, entspringt der Ter, Kataloniens zweitgrößter Fluss. 208 Kilometer fließt er, zunächst Richtung Süden, dann nach Osten, Richtung Mittelmeer, steht im Schulbuch des Sohns. Er versorgt die Landwirtschaft und die Millionenmetropole Barcelona mit Trinkwasser. Was nicht im Schulbuch steht, der Wasserstand des Ters ist auf einem historischen Minimum. Wegen jahrzehntelanger Übernutzung und wegen der Dürre. Auf den Pyrenäengipfeln liegt noch ein grau-weißer Restschnee. Der Geburtsort des Ter ist karg. Kein Baum, kaum Gras, die Steine von Flechten und Moos überwachsen. Der Ter hüpft als silbern glitzernder Pfad bergabwärts. Set Casas, Camprodon, San Juan de las Abadesas. Im Winter drängeln sich an diesen Orten am Ter die Skitouristen, jetzt im Frühjahr die Wanderer und Wochenendausflügler. In Ripoll läuft die Generalprobe für das Fest des heiligen Eudald. Auf dem Stadtplatz spielt eine Musikgruppe auf. Frauen und Männer in roten Röcken und Hosen stehen im Kreis, halten sich an den Händen, tanzen im Trippelschritt. Ballarem sota la pluja, wir werden unter dem Regen tanzen, steht auf den Plakaten an der Pfarrkirche. Es klingt wie eine trotzige Willensbekundung.
Normalerweise regnet es zu dieser Zeit immer, aber dieses Jahr ist es ein einziges Desaster. Wir hatten schon so lange keinen richtigen Regen mehr und geschneit hat es auch nicht.
Sagt Merce, eine der Zuschauerinnen, und lehnt sich über das Brückengeländer. Das Flussbett ist gerade einmal zu einem Drittel gefüllt. Ins Bett hat irgendjemand ein riesiges Mosaik aus Spiralen und Kreisen gelegt. Felsbrocken statt Wasserwirbel.
Es gibt einfach kein Wasser. Es tut richtig weh, den Fluss so zu sehen.
In Ripoll fließt der Freser in den Ter. Normalerweise gewinnt der Strom hier an Kraft und Volumen. Das macht man sich seit Jahrhunderten zunutze. Wer den Fluss entlang radelt, stößt immer wieder auf Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert mit spitzen Türmchen und neogotischen Fenstern. Ehemalige Textilfabriken, die heute teils als Elektrizitätswerke genutzt werden. 98 Mini-Wasserkraftwerke sind es auf den 131 Kilometern des oberen Laufs. Normalerweise hört man das Surren der Turbinen, aber jetzt steht alles still. Die ökologische Instandhaltung hat Vorrang vor der wirtschaftlichen Nutzung des Flusses. Das steht im Gesetz. Jesús Solé starrt von einer kleinen Brücke in den Industriekanal, der sich vom Wehr am Ortseingang von Manlleu abzweigt und sich fast parallel zum Fluss 2 Kilometer durch das Provinzstädtchen zieht. Angelegt hat man ihn Mitte des 19. Jahrhunderts. Im grünbraunen Wasser paddelt träge eine Ente.
pràcticament no es mou, com pots veure, perquè...
Wie du siehst, bewegt sich so gut wie gar nichts. Das muss laut Dürrevorschrift auch so sein. Aber wir haben beim Rathaus erreicht, dass etwas Wasser drin bleibt im Kanal. Für die Fische. Das ist ja auch ein Ökosystem. Guck mal, da schnappt einer.
Soleil hat den Grupo de Defensa del Ter mitgegründet. Der Verein zur Verteidigung des Flusses Ter hat als einer der ersten gefordert, dass eine industrielle Nutzung des Flusses nur erlaubt wird, wenn er genügend Wasser führt. Aus 3 Kubikmetern Fließwasser pro Sekunde besteht laut Vorschriften das ökologische Minimum. Im aktuellen Wasserplan ist allerdings von 2 Kubikmetern die Rede. Eine Konzession an die Stromerzeuger, sagt Soleil.
Topa amb la potència dels hidroelèctrics.
Die Strombetreiber sind mächtig und gegen diese Auflagen massenweise vor Gericht gezogen. Dabei produzieren diese Minikraftwerke vergleichsweise wenig. Der Schaden, den sie anrichten, ist viel größer als ihr Nutzen. Denn sie trocknen den Fluss aus. Der Ter hat nur noch halb so viel Wasser wie vor 50 Jahren. Die Elektrizitätswerke haben trotzdem lange genauso viel Wasser entnommen, wie ihnen laut Konzession zusteht. Dadurch ist das Flussbett an manchen Stellen fast ausgetrocknet, das Leben in ihm gestorben.
Ein paar Schritte vom Kanal entfernt zieht sich der Ter durch Manlleu. Gut 60 Meter breit ist er hier. Weiden lassen ihre Zweige übers Wasser hängen. Ein sachter Wind fährt durchs Schilf. Ein idyllisches Bild, doch davon darf man sich nicht täuschen lassen, sagt Soleil. Normalerweise fließe 10-mal so viel Wasser. Soleil spaziert zügigen Schritts die breite Promenade entlang. Rechts Sportanlagen und Fußballfelder. Jenseits des Ufers braune Äcker, aus denen die ersten Pflänzchen gucken. Mais für die Schweine.
Als die Textilära in Katalonien zu Ende ging, haben ein paar findige Geschäftsleute die Schweinezucht entdeckt. Hier gibt es mehr Schweine als Menschen und ein Dreiviertel geht in den Export nach China und Deutschland zum Beispiel. Fast alles, was hier auf den Feldern wächst, wird verfüttert. Und die Gülle der Schweine verschmutzt das Grundwasser mit Nitrat.
Soleil hat vor seinem Ruhestand als Chemiker gearbeitet. Mehrfach ist er nach Brüssel und Straßburg gereist, um die Umweltsünden der Schweineindustrie anzuprangern. Geändert hat sich nichts. Wenn er einmal im Jahr loszieht, um an den Brunnen den Nitratgehalt zu messen, verfärbt sich der Teststreifen in über der Hälfte der Brunnen immer noch granatrot. Gesundheitsgefahr.
In allen Dörfern gibt es Trinkwasserbrunnen. Als Notfallreserve, wenn der Fluss nicht genügend Wasser hat. Aber wir hier können sie nicht nutzen. Also sind wir weiter auf den Fluss angewiesen. Aber wenn der irgendwann kein Wasser hat, was dann?
In Manlleu macht der Ter die Biege nach Osten und windet sich aus dem Hochplateau zwischen die Gebirgskette Las Guerrillas. Ein wuchtiges Massiv aus rötlich-grauem Gestein, überzogen von Buchen- und Eichenwäldern. Dazwischen wird der Fluss zum See. Der Banta de Sau, ein 3 Kilometer breiter und 17 Kilometer langer Stausee, gehört zu Kataloniens wichtigsten Wassersportgebieten. Gehörte wäre korrekter. Der Kajakverleih Aquaterra ist geschlossen. Marc Alvarez, ein sportlicher Enddreißiger, stemmt die Hände in die Hüfte und zeigt auf die andere Seite des Sees.
Mira, ahí ves aquella marca que ya hasta el nivel del bosque. Sí, fins als arbres. Eso sería lo bueno, en esta época sería lo habitual.
Zwischen dem Uferwäldchen und dem Wasserspiegel klafft ein gut 30 Meter breiter beigegrauer Streifen aus Gestein, Geröll, getrocknetem Schlamm. Normalerweise wäre er mit Wasser bedeckt. Als der Stausee im März nur noch 12% seines Volumens fasste, hat die Regionalregierung einen Großteil des restlichen Wassers in den tiefer gelegenen Nachbarstausee geleitet. Andernfalls wäre es verschlammt und verdorben. Der restliche See ist zwar noch tief genug für Bötchenfahrten, doch Freizeitaktivitäten sind vorerst verboten. Im Schuppen vor dem Haus lagern unter Plan die Wassersportgeräte.
Diese Wasserbikes sind ganz neu. Wir haben sie erst im letzten Jahr eingeweiht. Das sind auch schon Investitionen. 3.000 Euro kostet so ein Ding. Und jetzt stehen sie einfach hier rum.
Nach der letzten Dürre 2008 hat Acquaterra auch Nordic Walking und geführte Wanderungen mit aufgenommen ins Programm. Doch Wasseraktivitäten machen immer noch den Großteil der Umsätze aus. Was er tut, wenn es nicht regnet? Alvarez zuckt mit den Schultern. Auf den Herbst hoffen. Von den Touristen, die derzeit den Pantano de Sau besuchen, hat er jedenfalls nicht viel. Der Parkplatz nahe der einstigen Anlegestelle ist zur Hälfte belegt. 2 Dutzend Ausflügler stapfen übers Geröll für ein Selfie vor der romanischen Kirche San Romano da Sau. Als der Stausee Anfang der 1960er Jahre angelegt wurde, hat man ein ganzes Dorf umgesiedelt, die leeren Gebäude dann einfach überschwemmt. Nur der Kirchturm guckte aus dem See, manchmal nur die steinerne Spitze mit dem Wetterfähnchen, manchmal der ganze Glockenturm. Jetzt liegen die Fundamente frei und die romanische Ruine thront auf einem kleinen Hügel. Die Kirche auf dem trockenen Seegrund hat weltweit Dutzende Dürrereportagen illustriert. Vor dem Absperrgitter, das die Verwaltung hat aufstellen lassen, um Besucher vom Rumklettern abzuhalten, streitet eine Tochter mit ihrer Mutter um die beste Pose und Perspektive. Daneben Marie Carmen Rodriguez und ihr Mann, angereist aus Barcelona.
Uns hat die Neugier hergetrieben. Etwas, was einst so prächtig war, jetzt in diesem Zustand zu sehen, ja, das ist traurig. Vielleicht ist es ja auch so eine Art Abschied nehmen. Vielleicht wird es ja nie mehr so wie früher. Das ist schon bewegend. Wir hätten nie gedacht, dass wir diese Klimakrise noch mit eigenen Augen sehen.
Auch ein Paar vom Niederrhein ist unter den Klimakrisenguckern.
Wir haben es im deutschen Fernsehen gesehen. Und weil wir hier nahe dran sind mit unserer Unterkunft, da sind wir hierher gefahren.
Nee, wir waren vor Jahren da, hatten wir nur einen Turm gesehen. Und jetzt die ganze Kirche da, alles ist sensationell sowas.
Das gibt eine Katastrophe für ganz Katalonien.
Dürretourismus haben die spanischen Medien das Phänomen getauft. In Vilanova de Sau ist man seiner überdrüssig.
Es besuchen mehr Leute den leeren See, als wenn er voll ist und so richtig Freude macht. Das ist doch Wahnsinn.
Lidia Mongay betreibt das einzige Restaurant des 300-Einwohner-Dorfs. Mittags kommt ihr Mann vorbei, hilft die Tische abputzen. Juan Riera ist Schreiner, seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde und ziemlich sauer. Nicht nur auf die Touristen, die immer wieder Zufahrten versperren oder über Absperrungen klettern.
Die Trockenheit kam ja nicht von heute auf morgen. Man hätte einfach ordentliches Wassermanagement betreiben müssen. Präventiv und nicht erst hinterher. Vor einem Monat wurden in Barcelona noch die Straßen mit Trinkwasser gereinigt. Das geht doch nicht. Und es kann auch nicht sein, dass uns hier ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, aber die Pipeline Richtung Barcelona Millionen Liter verliert. Die leckt seit 15 Jahren. Jetzt sagen sie, sie wollen das tun. Im Jahr 2025. Alles klar.
Riera lacht trocken auf, schüttelt dann den Kopf. Der kräftige große Mitvierziger lässt sich eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Aber die Politik der Regionalregierung im fernen Barcelona treibt ihn zur Weißglut, auch mit Blick auf den Sommer.
Unser Wasser kommt eigentlich aus dem Dorfbach. Doch der ist im letzten Sommer ausgetrocknet. Wir bezogen dann Wasser aus der Trinkwasseraufbereitungsanlage am See. Aber wenn jetzt wegen der Qualität nichts mehr entnommen werden darf, brauchen wir Tanklastwagen. Wer zahlt das? Gibt es überhaupt genügend? Was passiert, wenn es an mehreren Orten Restriktionen gibt? Wird dann der beliefert, der am meisten zahlt? Und wer bleibt ohne Wasser? Wieder die üblichen Verdächtigen, die kleinen Dörfer?
Die gleichen Fragen hat er dem Generaldirektor der katalanischen Wasserbehörde bei einem Besuch gestellt, ohne zufriedenstellende Antwort.
Die Regionalregierung starrt doch nur in den Himmel und wartet darauf, dass von dort das Wasser kommt. Aber was machen wir, wenn es nicht regnet? Was ist dann der Plan B?
Das Telefon klingelt, ein Problem in der Firma. Viera muss los. Sein Zweitjob als Bürgermeister hängt er bald an den Nagel, sagt er zum Abschied. Ein drittes Mal werde er nicht kandidieren. Am östlichen Ende des Pantadesau fällt das Wasser über ein dickes Betonrohr aus einer 83 Meter hohen Staumauer. Es fließt ein paar hundert Meter weiter in den 660 Hektar großen Stausee Susqueda, abgesperrt von einer noch höheren Mauer, um sich danach zunächst als Rinnsal, später breit und flach seinen Weg ins Wasserreservoir El Pasteral zu bahnen. Der dreiteilige Komplex wurde in den 1960er Jahren erdacht und erbaut, um Strom zu erzeugen und die Großstadt Barcelona mit Trinkwasser zu versorgen. Von El Pasteral fließt nur noch ein Teil des Wassers oberirdisch weiter Richtung Mittelmeer, der Rest wird Richtung Süden umgeleitet. Unter der Erde, parallel zur Schnellstraße, transportieren 56 Kilometer lange Rohre das Flusswasser zur Trinkwasseraufbereitungsanlage Etap Ter. Das Großprojekt war schon bei Eröffnung ein Politikum. Umweltschützer haben zwar erreicht, dass die Menge in den letzten Jahren reduziert wurde, von 213 Kubikhektometer jährlich im Jahr 2005 auf zuletzt nur noch 115,6. Immer noch zu viel in den Augen der Umweltschützer und viel zu wenig, um den Durst der Metropole stillen zu können. Die Folgen der Dürre sieht und spürt man längst auch in Barcelona. Im Stadtpark Parc de la Ciutadella ist der Rasen vertrocknet. Eine Großfamilie breitet eine Picknickdecke übers verdorrte Wurzelwerk. Seit März dürfen Grünanlagen nicht mehr bewässert werden. Auf den Wahlkampfveranstaltungen für die Kommunalwahlen präsentieren die Parteien immer neue Vorschläge fürs Wassersparen. Die leckende Pipeline in Badalona, über die sich der Bürgermeister von Sauso ärgert, soll repariert werden. Geplantes Datum der Fertigstellung 2025. Man will künftig mehr Wasser recyceln oder aus dem Meer entnehmen. Schon jetzt ist über die Hälfte des Trinkwassers in Barcelona recycelt oder stammt aus der Entsalzungsanlage. Die Desalinizadora del Prat liegt zwischen Containerhafen und Flughafen. Von einer Aussichtsterrasse blickt man übers Delta des Llobregat. Die 2009 eingeweihte Anlage gilt immer noch als die europaweit größte für Trinkwasser. Seit die Dürre die Nachrichten dominiert, führt Pressesprecherin Laia Hernández fast wöchentlich Journalistengruppen durch den weitläufigen Funktionsbau. Sie erklärt ihnen, wie das Wasser 3 Kilometer mehr einwärts angesaugt, mehrfach gefiltert, von organischen Stoffen gereinigt wird, bevor es im Herz der Anlage durch ein Geflecht aus riesigen grünen und grauen Rohren fließt. An jeder Seite 5 blaue quadratische Module, etwa 15 Meter breit und 15 Meter hoch. Normalerweise sind um diese Jahreszeit lediglich 2 oder 3 in Betrieb. Doch jetzt laufen seit August 9 von 10 Modulen nonstop. Maximale Auslastung über eine so lange Zeit, das gab es noch nie. Umkehrosmose nennt sich das Verfahren. Dabei wird das gereinigte Meerwasser unter Hochdruck durch Membrane gedrückt. Die zurückbleibende Sohle bleibt energiegeladen und treibt neues Wasser durch die Rohre. Das spart Strom. Teuer ist das Verfahren trotzdem. Das wiederholt auch Direktor Carlos Miguel bei jedem Pressetermin. 70 Cent pro Kubikmeter kostet die Aufbereitung von Meerwasser. der Kubikmeter aus dem Teer nur etwas über 5 Cent. Und die Kapazitäten sind begrenzt.
Wenn wir die Kapazität dieser Anlage und der in Blanes zusammenrechnen, können wir derzeit etwa 25% des Wassers, das aus den Flüssen kommt, ersetzen. Ob mehr Anlagen gebaut werden, ist letztlich eine politische Entscheidung. Sagen wir mal so, natürlich helfen Entsalzungsanlagen bei Dürre-Szenarien, aber sie sind nur ein Baustein unter vielen.
Una única solución son moltes, son molts factors.
Zurück am Ter, 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona. Der Fluss oder das, was von ihm nach der Umleitung eines Teils des Wassers in die Großstadt übrig bleibt, schlängelt sich durch die sanfte Hügellandschaft des Empordà. Ein halbes Dutzend Bäche versorgen ihn auf seinem Weg mit frischem Wasser. Doch auf majestätische Breite schwillt der Fluss nicht mehr an. Die Landschaft, ein Mosaik aus Apfelplantagen, Äckern und Getreidefeldern. Gerste und Dinkel haben sich auf manchen schon gelb verfärbt, manche Äcker liegen brach. Hier in Kataloniens Obst- und Getreidekammer ist Dürre kein Spektakel mit Schauwert, keine politische Herausforderung, sondern bedroht Existenzen. Etwa die von Salvador Puig. Der hagere Mann im grünen Overall hat gerade einen der letzten Futterballen in den Kuhstall gerollt, ein Überbleibsel aus dem letzten Jahr. Putsch baut das Futter für seine 50 Milchkühe selbst an, der Dung kommt dann wieder aufs Feld. Kreislaufwirtschaft, wie sie nur noch sehr wenige in der Region betreiben. Die meisten seiner Kollegen produzieren ausschließlich für den Handel.
Normalerweise produzieren wir vor allem im Sommer. Alle 40 Tage wird das Futter geschnitten. Aber wenn ich nicht gießen darf, was sollen meine Kühe dann fressen? Ich bin richtig deprimiert. 55 Jahre bin ich jetzt auf der Welt, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.
Um 40% hat die Regionalregierung im März den Wasserverbrauch für die Landwirtschaft eingeschränkt. Zu Geldstrafen für Gemeinden, die sich nicht daran halten, hat sich das Parlament erst 2 Monate später durchgerungen. Statt Mais baut Putsch auf 14 seiner 80 Hektar in diesem Jahr Sonnenblumen an. Er kramt ein zusammengefaltetes DIN-A4-Blatt aus der Tasche seines Overalls. In einer Excel-Tabelle hat er beide Anbauarten gegenübergestellt. Die Bewässerung der Sonnenblumen kostet ihn nur halb so viel wie die von Mais. Das Saatgut gerade einmal ein Viertel. Aber auch die Rendite fällt niedriger aus. 575 Euro verdient er pro Hektar Sonnenblumen, 1.583 Euro pro Hektar Mais. Und wenn dann noch die Vögel kommen, ist der Verdienst ganz hin. Salvador Puig kniet in den Furchen eines vor ein paar Tagen besäten Felds, wühlt in der trockenen Erde nach den gekeimten Pflänzchen.
Die haben die Vögel abgepickt, die auch. Die ist einigermaßen gesprossen, die ist schon abgefressen.
Puig seufzt. Er muss neu säen, aber dazu müsste die Erde feuchter sein. Und dafür braucht er eine Sondergenehmigung. Er rumpelt mit seinem Auto über Feldwege Richtung Fluss. Rechts und links, in Reih und Glied, Apfelbäume. Plantage reiht sich an Plantage, teils unter Netzen, teils unter offenem Himmel. Dauerkulturen wie Obstbäume sind von den Restriktionen ausgeschlossen, schimpft Puig und zeigt auf die schwarzen Schläuche, die sich zwischen den Bäumen entlangziehen. Tröpfchenbewässerung gilt als effizient und nachhaltig. Ungerecht findet Salvador Puig das trotzdem.
Es kann doch nicht sein, dass die Apfelbauern in diesem Jahr die gleiche Rendite erwirtschaften wie vorher, wie Getreidebauern aber auf dem Trockenen sitzen. Jammern und nach Hilfe rufen kommt nie gut an. Aber wenn künftig nach Wasserverbrauch priorisiert wird, dann muss eine Strategie für alle entwickelt werden. Ich kann jetzt nicht Geld in ein neues Bewässerungssystem investieren, wenn ich nicht mal weiß, ob es überhaupt Wasser gibt.
Auf einem seiner Felder, weit entfernt vom Ortskern, halb versteckt zwischen Uferwäldchen und Apfelplantagen, will Salvador Puig zeigen, wie traditionell bewässert wird. An der Böschung jeden Ackers steht ein Hydrant. Eine Farbmarkierung zeigt, an welchem Wochentag er geöffnet werden darf. Puig dreht an der Kurbel seiner Zapfstelle. Wasser plattert aus dem Rohr, läuft schnell durch die Furchen, versinkt in der durstigen Erde. Beim Recamanta, bei der Überflutung, bleibt der Hahn bis zu 16, 17 Stunden offen. Dafür zahlt jeder Landwirt eine Jahrespauschale, unabhängig vom Literverbrauch. Doch Bewässerung durch Überflutung ist derzeit streng reglementiert, also Hahn schnell wieder zu. Salvador Puig ist nicht der Einzige, der sich über die Boni für die Tröpfchenbewässerer ärgert. 3 Kilometer flussabwärts in Torroella de Montgrí haben sich Maria Lloberas und Perayos zum Spaziergang verabredet. Lastwagen donnern über die Schnellstraße, Wohnwagen mit niederländischen Kennzeichen steuern die Campingplätze an der Costa Brava an. Gen del Ter, Menschen vom Ter, heißt der Bürgerverein der beiden Aktivisten. Seit mehr als 20 Jahren kämpfen sie für eine andere Wasserpolitik, im Tourismus und in der Landwirtschaft.
Hier am Ende des Flusses macht Tröpfchenbewässerung doch keinen Sinn. Das Salzgehalt der Erde steigt und um das zu vermeiden, müsste man dann permanent betropfen. Der Wasserverbrauch wäre der gleiche.
Es gibt in der Nähe von Saragossa im Landesinneren Hochebenen, die überflutet werden. Und hier, wo es eigentlich Wasser gibt, führen sie Tröpfchenbewässerung ein. So werden trockene Landschaften in feuchte und feuchte in trockene verwandelt. Das ist doch absurd. Und wenn die Wasserentnahme für Barcelona und für die Luxushotels beschränkt würde, dann gäbe es auch hier dafür genügend Wasser in Ter.
Die beiden spazieren vom Uferwall einen schmalen Pfad zum Fluss hinunter und kommentieren den Dürrenotfallplan der Regionalregierung. Mal lacht Maria ironisch auf, mal schüttelt Peter spöttisch den Kopf. Statt 250 werden nur noch 230 Liter Trinkwasser pro Person bereitgestellt. Immer noch viel zu viel, finden die beiden. Man habe einfach zu lange über seine Verhältnisse gewirtschaftet. Und statt das Naheliegende zu tun, verstrickt sich die Politik immer wieder in einem Dickicht aus neuen Verordnungen, sagt Maria Lloberas.
Die Regenwasserreservoirs der Verkehrsbetriebe von Barcelona werden nur zu 10% genutzt. Der Rest wird weggeschüttet. Das könnte man doch stattdessen zum Gießen verwenden. Lösungen gibt es jede Menge, aber man hat eben nichts getan. Bloß gewartet, gewartet, gewartet. Und jetzt haben wir die Bescherung. Eine Dürre, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch dauert.
Unter der Brücke staut ein Wehr das Wasser auf. Der Ter ist hier 25 Meter breit, wie fast jedes Jahr, aber er ist flach. Aus den stromschnellen, starken Steine. Wie früher im Kajak können wir hier nicht mehr runter, scherzt Perayos und schwingt sich aufs Rad. 8 Kilometer sind es noch bis zur Mündung. Hätte man dem Fluss seinen natürlichen Lauf gegönnt, müsste er sich hier zum Delta weiten. Doch stattdessen fließt der Ter ordentlich und gerade Richtung Mittelmeer. An seinen Seiten hohe begrünte Wälle als Schutz vor Überschwemmungen. Prima zum Radeln, aber schlecht fürs ökologische Gleichgewicht, sagt Jos. Früher düngte und wässerte der Fluss die Äcker. Einen halben Kilometer vor der Küste enden die Felder. Stelzenläufer staken zwischen Küstengras und Schilf. Ein paar Touristen spazieren über den Holzweg, der über die Dünen führt. Eigentlich sollte hier eine Siedlung mit Ferienapartments entstehen. Ein paar Betonpfeiler künden noch davon. Doch der Bebauungsplan fiel der Finanzkrise zum Opfer. Das Gebiet wurde renaturiert. Ein kleiner Triumph und vielleicht ein Anfang, hofft Jos. Dann tauchen am Horizont die Medas-Inseln auf. 7 karge Felsen, davor glitzert blau das Meer. Der Sandstrand, der sich in einem sanften Bogen rechts und links des Flusses öffnet, ist fast leer. Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Eine Schulklasse schiebt 3 Kajaks Richtung Fluss. Die Mündung selbst können sie nicht befahren. Nur ein schmaler Arm schiebt sich über den Sand. Jost zieht die Sandalen aus und stapft über den Strand bis zu der Stelle, an der der Ter ins Mittelmeer fließt. Gerade mal knietief ist das Wasser. Maximal ein Volumen von 1 Kubikmeter pro Sekunde habe der Ter hier, schätzt Jos, gerade mal ein Drittel des eigentlich garantierten ökologischen Minimums. Theoretisch ließe sich das einklagen, aber ob dann auch die richtige Lösung fürs Problem gefunden werde, sei eine andere Frage. Immerhin, die katalanische Umweltministerin erwägt jetzt, kurz bevor die Touristen kommen, Wasserrestriktionen für Hotels, Pools, Ferienapartments, so wie er und Maria Lloberas das schon lange fordern. Besser spät als nie, sagt Jos. Dann geht er baden. Das Mittelmeer hat dafür Wasser genug.
Der Ter ist leer. Julia Macher hat sich angeschaut, wie die Dürre in Katalonien das Leben entlang eines Flusses verändert und dabei ziemlich viele Kilometer zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut.